Also, ich denke, von den wenigen Bibelstellen, und ich habe einfach ein paar rausgenommen, die auch ich für sehr gewichtig halte, aber das heißt noch nicht, dass es noch nicht alle sind. Jesus lehrt eindeutig und klar, dass das Verständnis des Alten Testaments nur in ihm ist. Das heißt, er ist die Erfüllung, er ist der Schlüssel. Darum hat er gesagt in Matthäus 5, der Bergpredigt meint nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und was er damit sagt, ist nicht nur, ich bin gekommen, um das Gesetz zu halten, was er getan hat für dich und für mich, sondern ich bin das Gesetz und die Propheten. Ich bin die Erfüllung davon. In mir erfüllt sich die Schrift. Und darum permanent, als die Evangelisten schreiben, nimmt mal das Matthäus-Evangelium, liest das mal durch. Und allein in den ersten Kapiteln, wisst ihr, welche Formulierung permanent auftaucht? Damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Damit erfüllt würde. Und das permanent. Allein in den letzten ersten zwei, drei Kapiteln, voll davon, was Matthäus sagt, wisst ihr, wer dieser Jesus ist? Er ist der, der von der Schrift Verheißene. Und das sind nicht nur die herrlichen 300 wie viel Verheißungen, die sich dann erfüllt haben, wo man denkt, wow, es ist nicht nur etwas von Jesus in der Bibel, er ist die Bibel, versteht ihr? Man findet nicht etwas in da und hier in den Propheten, sondern er ist die Summe all dessen. Jede Zeile ist von ihm, auch wenn der Name da drin nicht auftaucht. Sondern all das, was geschah, jedes Ereignis, jede Begebenheit, all das führt den Menschen zu ihm. Es zeigt die Verdorbenheit, es zeigt die Erlösungsbedürftigkeit, es zeigt, dass es eine Lösung braucht, all das, es führt zu ihm. Wie das ist, habt noch ein bisschen Geduld. Habt noch etwas Geduld. Jetzt kommen wir, jetzt haben wir über das Alte Testament geredet. Jetzt müssen wir, Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Und alle Schrift hat diese Inspiration, alle Schrift hat dieses Ziel, uns Christus vor Augen zu malen. So waren wir jetzt kurz im Alten Testament und jetzt möchte ich ganz kurz noch euch das Neue Testament im Aufbau vorstellen. Wie hat das, wie lesen wir es? Und unter anderem, wir beschäftigen uns ja immer noch mit der Offenbarung, das ist die Einleitung dazu. Die Offenbarung ist ein Teil von welchem Teil der Bibel? Neues Testament, also müssen wir das einordnen können. Das ist die Arbeit, die man leisten muss. Das ist, was ich immer als Kontextarbeit nenne. Das heißt, bevor ich ein Vers aus der Bibel predige oder ein Satz oder ein Wort, muss ich wissen, in welchem Buch steht es. Und nicht nur in welchem Buch, ich muss wissen, in welchem Kapitel steht es. Und wenn ich weiß, in welchem Kapitel und das Kapitel kenne, muss ich wissen, in welchem Buch steht es. Und wenn ich weiß, das passt so in das Buch, muss ich wissen, in welchem Teil der Bibel das steht. Dann weiß ich, das passt so hinein. Und dann muss ich wissen, in welchem Teil das der ganzen Bibel ist. Wenn ich diese Arbeit gemacht habe, dann kann ich das Wort in gerade Richtung schneiden. Paulus war ein Zeltmacher von Beruf. Und an Timotheus schreibt er folgendes. Timotheus, erweise dich als ein guter Mitarbeiter Gottes, indem du das Wort in gerade Richtung schneidest. Wisst ihr, was er damit gemeint hat?
Ich probiere das nochmal zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob es das hinkriegt. Aber ein Zelt, wenn man es jetzt mal von oben nimmt, Paulus war ein Zeltmacher. Und dann dieses, ich versuche das mal. Es hatte verschiedene Planen gehabt. So. Da gab es eine Öffnung und da gab es hier Pfeiler, gell? Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, von oben. Ja? Von der Seite ist das im Prinzip so. Ja? Und dann gab es den Planen und dann ein Gerüst. Und jetzt ist es folgende. Die Aufgabe eines Zeltmachers, wenn diese Planen nicht zueinander gepasst haben, dann wurde das Ding schief. Das passt in der Weise nicht, dass man da keine Jutta aufstellen kann. Wenn man eine falsche Plane an die Stelle setzt und die miteinander verknüpft, wird das ganze Zelt schief und das passt nicht mehr. Und am Ende passen die Knöpfe nicht mehr zueinander oder die lösen die man. Also, und was Paulus meint, wir haben jetzt einzelne, ich sage mal so, wir haben Offenbarung, wir haben hier Matthäus-Evangelium, hier haben wir 1. Mose, wie auch immer. Und diese Teile, die müssen zueinander passen, sagt er. Du kannst nicht hier etwas, ein Vers nehmen, darüber reden, aber wenn wir das mit dem verbinden, passt es nicht mehr. Für sich genommen klingt das schön, für sich genommen klingt das gut, aber in dem ganzen Zusammenhang, das Zelt ist am Ende schief. Das heißt, die ganze Theologie, die passt dann da gar nicht mehr hinein. Und darum sagt Timotheus, wenn du lehrst,
das Wort Gottes lehrst, dann schau zu, dass deine Systematik, das heißt dein Verständnis der ganzen Schrift, dass die einzelnen Teile in sich sauber gearbeitet sind. Wenn du das Bild zusammenfügst, dann muss es ein Ganzes ergeben und nicht so ein komisches Lehrgebäude. Und die Gefahr liegt darin, in einer Predigt für sich genommen etwas zu sagen, was gut klingt. Aber wenn man dann später über etwas anderes predigt und dann man sagt, aber du hast doch damals das und das gesagt. Und irgendwie kommt das nicht zusammen. Ah ja, der Herr weiß schon irgendwie. Ist verborgen für uns. Das ist keine Art. Und das ist die Ermutigung. Und von daher ist es wichtig, dass wir diesen Zusammenhang und die Fragen, wie ordnen wir die Offenbarung da hinein, wie passt das in dieses ganze Zelt hinein, und da müssen wir sauber arbeiten. Bedarf ein bisschen Fleißes, und ich sage so, in einer Predigt präsentiere ich das Ergebnis, versuche da mit hineinzunehmen. An einem Seminar möchte ich euch den Weg dahin zeigen. Mein großes Anliegen ist Mündigkeit. Und nicht nur, weil man in der Predigt, sondern dass jeder selbst, ihr hört und sagt, ich sage so, geht in einen Gottesdienst, sitzt irgendwo drin, vielleicht sogar nicht bei den evangelischen oder freikirchlichen oder irgendwo, sondern setzt irgendwo drin und dann hört ihr und dann müsst ihr in der Lage sein zu sagen, passt das hinein oder nicht? Denn oft ist das Problem nicht unbedingt, was man sagt, sondern was man nicht sagt. Man hört und sagt, das war doch gut. Und ich sage, hört, was man nicht sagt. Und ich sage euch, wenn man nicht Christus verkündigt, aber alles andere, dann passt das Bild nicht. Ich will so sagen, wenn du eine Predigt hörst, und diese Predigt, dieser Prediger, sowohl bei euch hier in der FEG, wie auch bei den Zeugen Jehovas oder bei den Muslimen oder Buddhisten halten kann, dann hat er keine christliche Predigt verkündigt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn du nach der Predigt rauskommst und sagst, richtig, wir sollten uns sozial engagieren, das würde jeder dir bestätigen, dadurch haben wir noch kein Evangelium. Wenn du rauskommst und sagst, ja, wir sollen uns lieben, haben wir noch kein Evangelium. Wir sollen nett zueinander sein. Wir sollen spenden. Wir sollen, was weiß ich, wenn wir das als Botschaft haben, aber wenn du eine Predigt hältst und die Zeugen Jehovas dann sagen, du darfst nie wieder zu uns kommen, dann hast du was richtig gemacht. Es sei denn, du hast sie beschimpft oder so, dann ist es eine andere Sache, gell? Also da, so, aber wenn du das Evangelium gepredigt hast, das heißt Christus, glaub mir, dann werden sie dich nie wieder einladen. Und es gibt Gemeinden, die laden mich nicht mehr ein. Ja. So, aber wenn sie mich einladen würden, würde ich sofort gehen. Bei Zeugen auch was predigen, ich würde überall predigen, spielt keine Rolle. Christus verkündigt wird. Ja. Zeit und Unzeit. Also, so, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, in dem Sinne, dass ich mich einfach wieder erinnere, jetzt, das, was wir vorhin als drei Schriften wollen hatten, habe ich jetzt als eine. Das ist jetzt das Adjektiv, okay? Mit diesen drei Teilen. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob ihr von da hinten sehen könnt. So. Im Prinzip kann man so drehen und so. Aber ist okay, so könnt ihr so weiter aus dem Hals machen. Also, das ist das Gleiche. Jetzt müssen wir. Und ich bin mir sicher, ich sage euch nichts Neues, aber das ist einfach wichtig. Müssen wir verstehen, dass das Alte und das Neue Testament so zusammenhängen, es hängen in dem Sinne von Verheißung und Erfüllung. Das Alte Testament ist Verheißung. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier geschieht etwas, Gott sagt, ich bin der wahre Gott. Warum? Nach Jesaja. Weil ich der Einzige bin, der etwas sagt und das Ganze trifft genauso zu. Welcher von den sogenannten Möchtegern-Göttern könnte das machen? Wer kann tausende von Jahren etwas sagen und es trifft genauso zu? Ich. Das ist so wichtig, weil das hat was mit Offenbarung später zu tun. Ich erweise mich als wahrer Gott, weil ich etwas vorher verkündigt habe und es trifft zu. Das ist auch das Wesen der Offenbarung. Gott erweist sich darin, er sagt, was geschehen wird und es geschieht. Gott spricht und es geschieht. Am Anfang war das Wort, versteht ihr? Und Gott sprach und es wurde der erste Tag. Wenn Gott spricht, geschieht es, weil es ein Schöpferwort ist. Es kann nicht sein, es geschieht nicht. Wenn Gott spricht, wenn wir sprechen, dann könnte sein, es passiert nicht. Denn wir versprechen viel. Oft genug, gell? So. Wisst ihr, was Segen ist? Wisst ihr, was Segen ist? Segen ist, wenn Gott etwas über uns Gutes sagt. Das heißt, wenn Gott uns etwas verspricht, das ist Segen. Ich werde dich segnen. Das heißt, ich werde dir etwas versprechen. Ich werde etwas mit dir machen. Und jetzt guck mal. Und wenn Gott das verspricht, kann es sein, dass das nicht passiert? Nein. Darum sagt die Bibel, dann lebe so, als ob du schon hast. Denn wenn das Gott versprochen hat, wird es werden. Je mehr du die Verheißung Gottes kennst in Christus, umso mehr weißt du, was Gott dir tun wird. Das heißt, kenne die Verheißungen, glaube an sie. Das ist Hoffnung, das ist Leben. Obwohl du es noch nicht siehst, lebe so, als ob du schon hast. Warum? Weil du naiv bist, sondern weil du die Verheißungen kennst. Kennst du sie nicht, dann ist schwierig. Das ist verheißen, segnen. Wenn die Bibel sagt, dass wir segnen sollen, was bedeutet das? Denn wenn wir sagen, geschieht ja oft nicht, gell? Sondern wir sprechen jemanden den Segen Gottes zu. Das heißt, wir sagen ihnen, was Gott für sie tun wird, indem wir ihnen die Verheißungen erklären. Und dann sagen wir sprechen jetzt den Segen, dass Gott uns bewahren wird, sein Geist, Seele und Leib, bis an die Ankunft von unserem Jesus Christus. Das ist der Segen. Versprechen, Gott wird dich in Christus Jesus bewahren. Herrlich? Das ist doch eine gute Nachricht. So, alles, was Gott versprochen hat, was er tun wird, steht im Alten Testament. In herrlichen Bildern. Hebräerbrief Kapitel 1, ab Vers 1 sagt folgendes, dass Gott ehemals zu den Propheten geredet hat. Am Ende der Tage hat er geredet im Sohn. Das heißt, Gott hat all die Verheißungen. Am Anfang, das Alte Testament, Gott verkündigt und sagt, was wird er Herrliches tun in Christus? Und mit dem Neuen Testament beginnt es. Jesus sagt, was jetzt beginnt, Jesus kam auf diese Welt und sagt, wisst ihr nicht, dass jetzt vor euren Augen all das sich gerade erfüllt? Es beginnt, ihr seht es nicht, aber hier passiert, was alles über mich steht im Alten Testament. Soweit der Vormittag, okay? Und das heißt, wenn wir das Neue Testament lesen, dann kommen wir dahin, dass wir jetzt lernen, wie erfüllt sich das? Wenn ich das hier nicht verstanden habe, werden wir das hier, ich werde so viel verlieren, weil ich werde nicht sehen, was sich eigentlich erfüllt. Je klarer das hier ist, umso herrlicher wird das hier sein. Das heißt, habe ich ein Fragezeichen, ich lese das Neue Testament und verstehe das nicht. Was muss ich tun? Willi fragen? Dahin gehen, dann lies mal. Deswegen vielleicht auch, hier, lies das mal dann. Und dann kommt, und dann reden. Dann gibt es hier eine Glühbirne. Erleuchtung. Okay? So eine Gerade. Eine LED. Die hört erleuchtet länger, heller. So. Dann gibt es Erleuchtung. Wenn du hier eine Frage hast, geh dahin und such da. Andersrum. Liest du das Alte Testament und denkst, verstehe ich nicht, was soll das Ganze mit den ganzen Opfergesetzen und was soll das mit dieser Geschichte? Was machst du? Dahin. Jetzt mache ich ein Ende. Dann gibt es Erleuchtung. Okay? Das ist der Prozess. Die gehören zusammen. Die Antworten, die Bibel legen wir mit der Schrift aus. Die Schrift und der Schrift. Das Alte mit dem Neuen wird alt. Darum, zum Beispiel, wenn ich das Alte Testament anfange auszulegen, gehe ich hin und zeige erstmal, paradoxerweise, alle stellen sich ein, genauso ähnlich. Ihr leitet mich für die Offenbarung ein und ich bin ähnlich da. Genauso andersrum, wenn man sagt, hier legen wir das Alte Testament aus, gehe ich hin und zeige, wie die Autoren des Neuen Testaments dieses Buch verstanden haben. Ich lerne vom Matthäus, vom Lukas, vom Johannes, ich lerne von Jesus in den Evangelien, dann lerne ich vom Hebräerbriefschreiber, ich lerne von Paulus, von Johannes, von Petrus, wie verstehen die das Alte Testament? Und wenn ich von denen gelernt habe, weiß ich, wie man es versteht, und dann lese ich das auch so.
Das sind meine Lehrer. Und sie bringen mir das bei. Und dann lese ich bei Paulus nur als Beispiel, das hat einen Bild in den Hager, ist das jetzige Jerusalem. Ah, danke Paulus, dann geht's hin, lese die Geschichte und sagt, ach so muss man es verstehen. Und mir ist das Paulus beigebracht. Wir haben die besten Lehrer, die es gibt, oder? Und wisst ihr, was das Geniale ist, was wir noch haben? Wir haben den Geist, der die Lehre zu geben. Wir müssen nicht so spekulieren, einfach von Gott anschauen, was hat er gedacht? Wir können nie mehr sagen, Jesus, was hast du gedacht? Es ist der Wahnsinn. Wir haben den Autor der Schrift in uns. Hoffnung der Hoffnung. Also, hier sind wir. Das ist mal grob von Einteilung. Hier, das ist meine Einteilung, Anführungsstrichen meine vom Neuen Testament. Ich habe jetzt bewusst keine Rollen. Das ist einfach, dass man mit Rolle jetzt alles mit verbindet. Mit den Blättern zur Papyrusse sind das dann das Neue Testament. Warum so? Ich versuche euch da ein bisschen jetzt hineinzunehmen und vor allem nicht einfach nur die Gliederung, sondern wie hängt das mit Christus zu tun? So. Nach meinem Verständnis oder wie ich bewusst das Neue Testament einteile, ist in 1, 2, 3, 4 Teile. Wobei das gerne zusammenfüge, aber trotzdem doch beiseite stellen, das letzte Teil. Die ersten vier Teile des Neuen Testaments bilden die Evangelien. Da haben wir die vier Evangelien, sehr gut. Um was geht es in den Evangelien? Voll gut, alles klar, ganz gelernt. Wunderbar, es geht um Jesus, Jesus Christus. Und der steht im Fokus. Und es ist keine Biografie. Wisst ihr? Die Evangelisten haben nicht eine Biografie geschrieben. Eine Biografie ist etwas anderes. Wenn es eine Biografie ist, dann fehlen viele, viele, viele Dinge. Denn wir wissen zum Beispiel gar nichts über die Kindheit. Nur, dass er hier geboren ist, dass er 12 Jahre war im Tempel, das war's. Eine Menge fehlt von der Biografie. Das ist die Evangelien keine Biografie. Was jetzt? Jetzt muss ich ganz kurz, wirklich ganz kurz ausholen. Also, wir wissen auch hier geht es um Jesus Christus. Ich meine einfach das Kreuz. Und Jesus Christus, und was vollbringt er am Kreuz? Die Erlösung von wem? Von Menschen. Ich will das explizieren. Was? Wen erlöst er? Deine Gemeinde. Deine Frau. Wie beginnt das erste Verbot? Was finden wir in Kapitel 2? Oder Kapitel 1? Gott schuf Mensch als Mann und Frau. Und Kapitel 2 heißt, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich will eine. So. Und was sagt die Bibel in Kapitel 5? Der erste Adam ist ein Bild auf. Und in Epheser Kapitel 5 sagt Paulus, Mann wird die Frau verlassen und eins werden. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sollte es auch wissen. Das heißt, 1. Mose, Kapitel 3, wir sind unterwegs, wie Jesus Christus für die und die Frau. Auf den ersten Zeilen der Bibel geht es schon um die Gemeinde und wie Gott sagt: Jesus, du kriegst eine Frau. So, und wie gibt Gott die Adam und Eva? Er sagt, okay, dann mache ich genau so, ich mache wieder einen Klumpen. Oder? Hat er so gemacht? Hätte doch machen können, oder? Hätte doch genauso wieder einen Klumpen machen können, das anhauen können und dann könnte ich. Aber was passiert? Gott sagt, Adam, es ist nicht gut, dass du allein bist. Übrigens, ich habe den Gedanken gar nicht Adam selbst, sondern Gott hat mir gesagt, also höre ich von Mutter allein. Voll stressfrei hier. Ich komme voll allein zurecht. Schon gut klar hier. Und Gott sagt, nein, es ist nicht gut, dass du allein bist. Und erst durch dieses, weißt du, dass du allein bist? Ja, oh, stimmt. Und Gott sagt, mir gibt den Fall, nimm einen Namen. Such dir mal einen Namen. Und Adam so, blöd, dick, zu große Ohren, zu lange Nase, zu großer Hals. Beim Affen bleibt er kurz stehen. Ah, nee, doch nicht so richtig. Jetzt geht er durch, ganz und das, und findet niemanden wie er. Das heißt, obwohl die Tiere auch eine lebendige Seele sind, das ist ein Thema, auch eine lebendige Seele, wie der Mensch auch. Es gibt kein, er kann keine Gemeinschaft mehr haben. Er kann nicht jemanden überleben, er kann von einem profitieren, aber eine Beziehung ist nicht möglich. Warum? Weil die Tiere nach welcher Art geschaffen wurden. Jeder nach seiner Art und nach welcher Art wurde. Das heißt, der Mensch ist anders wie Tiere. Und darum gibt es keine nicht in der Weise, nicht in der Weise, in der Weise, die man das Leben. Dann sagt Gott, okay, ja, dann such mal aus. Aber also, ich bin doch gut allein für die. Ich habe doch die Tiere, sag ich, ja, probieren wir mal. Gib mir einen Namen. Das heißt, letztlich mit ihm auseinander, in Bezug setzen, das heißt Namen. Und heißt herrschen. Dann leben die Gruppe mit dem Namen. Kein Ende von den Namen, und das heißt, ich kann jetzt herrschen. Dann lebe ich den Namen, vielleicht nicht so, herrschen. Aber genauso ist Bezug setzen.
Ja, stabil, und ich sag mal Tisch.
Das ist Namen. Das heißt, auseinandersetzen und in Bezug schaffen. Und er geht hin und benennt das. Und findet keinen Bezug zu sich selbst, er findet nicht einen Menschen. Deswegen hat er keinen Menschennamen. Und dann sagt er, okay, Rana, dann geh mal schlafen. Das heißt, dann sage ich ihm, ich fall ihn, ich gehe dann auf den Auto. Ich gehe dann bei ihm schlafen. Gott macht ihn nicht abweichen. Eine kam zurück und sagte, du hast recht, der ist jetzt da. Einfach rausgeschlafen. Ja, der Punkt ist der, Gott macht nicht einfach wieder ins dunkle Erde und sagt, okay, hier, Alter, sondern er
so, ja, ja. Und er sagt dann, er ließ einen Schlaf auf Adam. Er musste enden. Warum nimmt er eine Rippe, dann gibt er also Diskussion, gell? Es musste etwas aus Adam sein, damit es so ist wie. Und als dann Gott ihn die Eva bringt, fertig gebaut, fertig, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel, sagt er, oh, das ist ja Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Bein. Sie soll Männin heißen, denn ich bin Mann, Männin. Das heißt, sie ist wie ich. Willi, Lilli. Jetzt wisst ihr, warum ich meine Frau so genannt habe. Ich habe mich mit ihr auseinandergesetzt und gesagt, sie ist wie ich, die passt zu mir. Und da habe ich einen Buchstaben verändert, dann ist das Lilli geworden. So, Mann, Männin, die ist bei, die ist so wie ich. Jetzt kann Gemeinschaft entstehen, jetzt kann Beziehung entstehen, jetzt kann Nachkommenschaft entstehen. Versteht ihr? Das heißt, die Frau muss von ihm sein, nicht von der Schöpfung, von ihm. Wie könnte ein irdischer Mensch mit himmlischem Gott Gemeinschaft haben, wenn er nicht so ist wie er? Darum zuerst das Irdische. Aber das Irdische kann nicht mit dem himmlischen Gemeinschaft haben. Es muss von Neuem geboren werden. Denn Christus ist was? Geist. Und was müssen wir werden dann? Auch Geist. Und von wem bekommen wir den Geist? Warum? Damit wir so sind wie er. Ja. Und wo beginnt das Ganze? Im ersten Buch. Das ist die Geschichte. Die zieht sich durch. Wie endet das Buch? Mit Offenbarung. Und was, wie endet das? Wer kommt vom Himmel? Eine wunderschöne. Im ersten bis zur letzten Zeile der Bibel. Wenn ich also am Anfang das nicht verstanden habe, wie kann ich die Offenbarung dann verstehen? Wie kann ich das Ende verstehen, wenn ich nicht begriffen habe, um was das eigentlich geht im ganzen Leben? Es geht, wie Gott Christus eine Braut baut. Baut, das klingt ein bisschen klar, gell? Bildet, formt, die wunderschön ist, dass Christus sagt, oh, Geist von meinem Geist. Sie soll Christin heißen. Christus? Seht ihr? So, das ist die Geschichte der ganzen Bibel, unter anderem. Und hier bekommen wir die Verheißung. Hier heißt es, Christus bekommt eine Braut, wie Adam eine Eva bekam. Aber wisst ihr, was das hier ist? Hier? Dass dieses Geheimnis, das ist hier ein Geheimnis. Und das ist wie in einer Schatztruhe verborgen. Ist zu. Es ist noch verborgen. Es ist noch nicht offenbart. Alles da, alles verheißen. Aber beim Lesen ist ein Vorhang. Man ahnt nicht, was für ein Schatz. Und wie kann man nur diesen Schatz hier öffnen? Was für einen Schlüssel braucht man? So, das ist der Schlüssel, dass wir diesen Schatz hier heben können. Da öffnet sich, und wisst ihr, was wir darin finden? Die herrliche Verheißung der Gemeinde. Wie sie von Christus erlöst, erkauft, dass er für sie sterben muss, dass von ihm etwas genommen wird und dann auch gebaut wird, bis sie fertig ist. Das wird hier alles verheißen, bis ins Detail. Bis ins Detail sogar. Herrlich. Das ist das alte System. Jetzt kommen wir zum Neuen. Wisst ihr, was jetzt passiert? Folgendes. Im Neuen Testament, eigentlich nehme ich jetzt wieder rot, das ist der rote Faden. Okay? Wir kommen jetzt dahin, vom Alten und Neuen. Jetzt kommen wir zur Erfüllung. Das heißt, wirklich, das Neue Testament mit dem Evangelium beginnt das zu erfüllen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt beginnt das sich zu erfüllen. Nicht, das erfüllt sich irgendwann mal nochmal in 2000 Jahren oder über, wenn Jesus wiederkommt. Es begann sich, als der Sohn kam, begann sich das zu erfüllen. Wenn er wiederkommt, wisst ihr, was dann geschieht? Dann wird es vollendet. Da wird sich, da ist fertig. Also, mit dem Kommen Jesu beginnt sich die Erfüllung. So, um was geht es im Evangelium? Um Jesus. Und jetzt, was wird uns da, was erfüllt sich da? Wie Jesus seine Braut sich erlöst. Erlösung der Braut. Ich schreibe jetzt das klein hin. Hier dann. Erlösung der Gemeinde. Der Braut, okay? Das sind die Evangelien. Die Evangelien zeigen uns, wie Christus die Braut erlöst. Das ist das, was wir in 1. Mose haben. Er muss entschlafen. Okay? Jetzt kommt etwas Wichtiges. Wie macht er das? Wie kann das geschehen? Matthäus beginnt und sagt, er wird sein Volk retten von den Sünden. Und man wird, Entschuldigung, seinen Namen geben, welchen? Immanuel. Was bedeutet Gott mit uns? Der Weg, wie Gott seine Frau sich erlöst, seine Braut sich erlöst, ist, wisst ihr wie? Er wird Mensch. Denn sonst ein Gott kann nicht sterben. Er muss Mensch werden, um zu sterben. Darum musste Gott Mensch werden. Die Erlösung der Braut geht Gott mit uns. Ich schreibe mal, Jesus mit uns. Okay? Es geht um Jesus und mit uns. Oder wir können auch sagen, bei uns. Entschuldigung für die Kritzeleien hier. Bei uns. Das ist der Weg, wie er die Braut erlöst. Er kommt zu ihr. Herrlich, oder? Er kommt zu uns. Jesus mit uns. Das sind die Evangelien. Das heißt, wenn ich die Evangelien lese und nicht sehe, was es bedeutet, wie Gott Mensch wird, wenn ich nicht darin sehe, wie Jesus mit uns erlöst, dann habe ich die Evangelien nicht verstanden. Wenn ich die Evangelien lese, darf ich ein Beispiel geben? Ich habe so eine schlechte Angewohnheit abzuschweifen, aber ich erzähle es euch nur kurz. In Markus Kapitel 2 heißt es, da gab es vier Freunde, die den Lahmen durch das Dach durchgelassen haben. Wisst ihr, wie viele Predigten ich gehört habe, wo es heißt, bringt Menschen zu Jesus. Nimmt das in Kauf, selbst wenn das den Besitzer ärgert, dass das Dach kaputt ist. Schleppt die Leute zu Jesus. Oft wird dieser Text gebraucht, wir müssen Menschen zu Jesus bringen. So kann man da über diesen Text predigen, Evangelien. Und das kann fromm klingen, du kannst nach Hause gehen und sagen, oh, gute Predigt, jetzt ab morgen schleppe ich Menschen zu Jesus. Zwei Wochen später bist du traurig und niedergedrückt, weil du keinen einzigen gebracht hast. Das sagt der Text nicht. Weil dieser Text geht nicht darum, ob du Jesus zu Menschen bringst oder nicht. Um wen geht es in diesem Text? Um Jesus. Als die ihn also runterlassen. Warum haben sie ihn runtergelassen? Warum haben sie ihn gebracht? Damit er gesund wird, richtig? Wisst ihr, was Jesus dann macht? Er vergibt Sünden. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, darum haben wir den ganzen Stress nicht gemacht. Wir wollen, dass er geht. Und er kriegt Sündenvergebung. So. Und alle drumherum murren. Alle Schriftgelehrten, alle, die sich in der Bibel ausgehen, sagen, oh, Gotteslästerung. Niemand darf Sünden vergeben, außer Gott. Sie haben verstanden, was Jesus gerade gemacht hat. Was hat Jesus gesagt? Ich bin Gott. Dann sagen sie, was für eine Gotteslästerung, was für eine Anmaßung. Und dann sagt Jesus, Freunde, ich sehe euer Herz, dass ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin. Okay, was ist einfacher, zu sagen, Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh? Was wäre einfacher? Zu sagen, Sünden vergeben, warum? Das kannst du nicht prüfen, ob du wirklich das tun kannst. Du kannst es sagen, aber woran kann ich es messen? Aber wenn ich sage, jetzt zieh zu dem, steh auf und geh, würde ich es mir erlauben? Ist das schwer? Ja, es ist schwer. Dann sage ich, steh auf und geh. Und jetzt überlegt man, steht auf und geht. Was passiert hier? Um was geht es hier? Was macht Jesus? Er sagt, ich bin Gott, der euch die Sünden vergeben kann. Ich beweise euch. Das Wunder ist geschehen, um zu zeigen, ich bin der Einzige, der Sünden vergeben kann. Ich bin der Einzige, der euch erlösen kann. Hier geht es nicht, ob vier Freunde ein Dach kaputt machen. Aber so kann man die Predigt auch halten. Und sie ist kraftlos. Weil da wir im Mittelpunkt stehen und was wir tun und nicht, was Jesus tut. Und das Eigentliche, die Sündenvergebung, ist bei der Seite. Das erwähnen wir vielleicht noch im Nebensatz, weil es steht ja auch da. Aber der Fokus ist ein anderer. So predigen wir. Das tut mir leid, wenn ich das so pauschal. Wir gucken immer auf uns, was tun wir, was müssen wir tun, welche praktische, wir wollen alles praktisch haben. Praktische Anleitungen. Es muss ja praktisch sein, Willi. Ich muss ja wissen, was ich gleich tun muss. Ich glaube an Herrn Jesus Christus. Evangelien berichten uns, wie dieses Geheimnis jetzt gelüftet wird und wie dieses Geheimnis jetzt beginnt sich zu erfüllen. Jesus erlöst sich seine Braut. Dazu ist er gekommen. Und seine Braut soll es. Und sagt, ich werde wiederkommen und ich holen. Deswegen warte auf mich. Wir haben uns jetzt verlobt. Wir sind verlobt. Noch nicht verheiratet. Verlobt. So, das ist der erste Teil. Evangelien. Alle sprechen darüber. Und weil dieses Geheimnis so groß ist, gibt uns Gott vier Evangelien, um es aus vier verschiedenen Perspektiven das Gleiche zu betrachten. Weil es eins nicht reicht. Es reicht, weil es keine Biografie ist. Beschreibt diese Aspekte der Erlösung der Gemeinde. Okay? Evangelien. So, wenn wir die Evangelien lesen, wissen wir, wie wir unsere Brille einstellen müssen. Zweitens, der rote Faden geht weiter. Von der Erfüllung, der Verheißung zur Erfüllung in den Evangelien. Von den Evangelien, welcher Brief kommt dann? Apostelgeschichte. So, Apostelgeschichte. Okay. Ich baue nur mal ein Fundament da. So. Was das bedeutet? Also, hier erlöst Jesus Christus, hier wird die verheißen die Gemeinde, hier erlöst er die Gemeinde. Was geschieht in der Apostelgeschichte? Die Gemeinde wird gegründet. Der Eckstein wird gelegt. Der Grundstein wird gelegt. Gründung der Gemeinde. Gründung der Gemeinde. Ach, das, ja, das geht jetzt um die Gründung der Gemeinde. Das ist Apostelgeschichte. Jesus gründet seine Gemeinde. Um die Gemeinde zu erlösen, kommt Jesus zu uns, Jesus bei uns. Um die Gemeinde zu gründen, was passiert da? Jesus. Und das wird, wohin kommt der Geist? In uns. Das ist das Geheimnis. Jesus in uns. Jesus bei uns. Jesus in uns. Und das kann er nur tun, nachdem er das hier vollbracht hat und die Gemeinde gegründet hat. Und jetzt wird die Gemeinde gegründet und gebaut. Die Frau wird gebildet. Da fehlt ein Auge, da fehlt ein Bein, da fehlt ein Zahn. Ich habe euch gesagt, Hühnerfuß reicht mir, Hauptsache ich bin dran. Hauptsache dran, ich bin ein Teil von diesem Leib. Und dieses Bild gebraucht doch Paulus permanent in seinen Briefen. Und er spricht darüber, wir sind Glieder des Leibes Christi. Diese Braut wird gebaut. Glaubt ihr, dass Gott Jesus eine halbe Frau schenken wird? Sagt Jesus, weißt du was? Der Fuß wollte halt nicht. Oh, der Zahn
Hat auch keinen Bock gehabt. Und das Ohr ist abgefallen. Tut mir leid, also besser haben wir es nicht hingekriegt. Seid zufrieden mit dem, was du hast. Die Offenbarung endet, da kommt diese Frau, herrlich beschmiert, ohne Runzeln, ohne Fehler, ohne Tadel. Die ist wie die Frau im Buch Urnehmen. Da fehlt kein Zahn. Jedes Zwillings, hat ein Zwilling. Der Hals ist schön und alles an ihr schön.
Das ist in jedem Kontext mal hohe Lied auszulegen, wäre auch spannend. Ja? Also, dann haben wir Christus und die Gemeinde wieder. Das
sind diese. So, also, Apostelgeschichte, Jesus, Gründung der Gemeinde, nicht mehr Erlösung, sondern jetzt Gründung und Jesus ging. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Teil des Neuen Testaments und das sind die Briefe. Briefe, ganz kurz, wir haben ganz viele Paulusbriefe, je nachdem, ob man den Lehrbrief dazu zählt oder nicht. Wir haben 13 Paulusbriefe und dann haben wir noch katholische Briefe. Katholische Briefe nicht, weil sie den Katholiken gehören oder weil sie katholisch inspiriert sind, sondern katholisch bedeutet allgemein. Das heißt allgemein gültig, das bedeutet, es sind Briefe, die nicht explizit an eine Gemeinde oder ein Adressat gerichtet sind. Darum heißen sie so. Das heißt, Brief an Rom, Korinth, Galatien und so, das sind konkret Timotheus, Titus, Philemon, das heißt konkrete Adressate, aber es gibt Briefe an die Gemeinde in der Zerstreuung. Das sind allgemein. Und darum heißen sie katholisch. Aber das ist theologische Sprache, muss man nicht wissen, aber falls es mal hört, denken, hey, wieso beanspruchen die Katholiken diese Briefe für sich? Ja, das ist nur damit jeder Bescheid. Okay?
Ja? Wie viele? Ah, sehr gut. Petrusbriefe? Johannes, Hebräer nicht, an die Hebräer, da wird zu den Paulusbriefen dazu gelesen. Deswegen haben wir auch in den Kanon. Und noch, Jakobus und einer fehlt noch, Judas, das sind die Katholischen. Okay? Also, all das in Bibelkunde. Dann, zweitens, also das sind die Briefe. Alles ist mit, die Gemeinde, ein Geheimnis. Neues Testament, Evangelium, wird erlöst, Apostelgeschichte wird gegründet. Was glaubt ihr, was macht es, warum haben wir die Briefe? Sehr gut. Die Gemeinde wird ausgerichtet. Da bekommen wir die Erklärung, was bedeutet, dass wir erlöst und was bedeutet, dass wir gegründet sind. Was ist unsere Identität? Die Briefe erklären, was die Gemeinde nun ist. Sie wurde erlöst, gegründet und jetzt muss die Gemeinde wissen, sie existiert. Ja, wer sind wir? Seid ihr die Braut? Ach so, seid der Tempel? Ach so, ihr seid das Haus? Ach so, ihr habt diese Berufung, das ist diese Herrlichkeit, ihr habt diese Zukunft und die Gemeinde lernt ihre neue Identität kennen. Wir sind nicht nur Bürger dieser Welt, wir sind Kinder Gottes. Wow! Und so lernt sie mehr und mehr, wer sie ist. Und darum gibt es ganz viele Briefe, weil wir müssen diese Identität kennenlernen. Okay? Also, Ausrichtung, Ausrüstung der Gemeinde. Sie muss wissen, wozu sie berufen worden ist, damit sie der Berufung entsprechend würdig wandelt. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wirst du nicht wissen, wie du leben sollst. Okay? Darum die Briefe. Die sagen, Ausrüstung, Ausrichtung. Ausrichtung der Gemeinde. Okay? Ich muss jetzt hier drüber malen. Ich krieg's einfach rum, dann ist es gemalt. Okay, also, jetzt kommt aber das Nächste. Wie ging es um wen? Jesus. Hier ging es auch um Jesus. Hier geht es auch um Jesus. Ja, Apostelgeschichte, hier geht es auch um Jesus. So, hier geht es auch um Jesus. Das verrate ich euch schon mal, okay? Also, so, Jesus bei uns, Jesus in uns. Was glaubt ihr, was in den Briefen uns vermittelt wird? Wir in Jesus. In ihm. Denn in ihm hat was mit Identität zu tun. In uns hat was mit unserem Anteil an ihm. In uns hat was mit der Kraft zu tun. In uns hat was mit Gründung zu tun. Jesus kommt in uns. In ihm heißt, ich habe Anteil an ihm. Ich bin ein Teil von ihm. In ihm. Ich bin eingegliedert in Christus. Und das sind in Briefen, Epheserbriefen. Wie oft taucht das in ihm, in ihm, in Christus, in Christus. Ich liebe die Botschaft vom Major Thomas, Fackelträger, Gründer, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der Zero-Verträge. Und das ist wunderbar. Ich schätze das so, ich liebe das so, aber das ist zu kurz. Das ist nicht falsch, aber es ist nur eine Seite. Und wir brauchen die zweite, nämlich nicht nur Christus in uns, wir in Christus. Beides müssen wir begreifen. Das eine hat was mit Stellung zu tun. Das andere hat mit Befähigung, mit der Kraft zu tun. Mit Berufung. Und all das sind diese Dinge. Und darum brauchen wir genauso die Lehre. Genauso. Nicht anstelle, aber genauso wir in Christus. In Christus. Was bedeutet, dass ich ein Teil von Christus bin? Wenn ich ein Teil von Christus bin, nur als Beispiel. Oder kann ich einfach so rumhuren, wie ich will? So, jetzt gibt es zwei Wege. Du darfst nicht Ehe brechen. Das ist Gesetz. Also darf man es nicht tun. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich jetzt ein Teil von Jesus bin und die Ehe breche und eben rumhure, wie ich will, was passiert? Wer ruht darum? Ein Teil von Jesus. Jetzt, mein Freund, kannst du das machen? Kannst du das denken? Verherrlicht das Jesus. Freut dich. Macht es, drückt es die Dankbarkeit für ihn aus. Ist für das doch gestorben, ja? Aber wie kann ein Teil von Christus etwas tun und das verherrlichen, was für das er gestorben ist? Von daher, wir sprechen über die gleiche Sache aus verschiedenen Perspektiven. Absolut. Wenn ihr in Christus seid, wandelt würdig der Berufung, die ihr berufen worden seid. Wenn ihr Bürger des Himmels seid, dann gibt es Auswirkungen auf dein Leben hier, wie jetzt hier. Das hat große Konsequenzen. Und darum ist dieses ganz, ganz wichtig. Was bedeutet das? Das ist meine Identität. Aber der Punkt, worum es mir geht, meine Motivation ist, Dinge zu tun oder nicht zu tun, ist nicht Gesetz, darf ich oder darf ich nicht. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, verherrlicht das Jesus oder nicht? Das ist meine Frage. Wie nah darf man der Sünde kommen? Ist das noch Sünde, wenn ich das und das? Das ist die Frage, wie nah darf ich an den Abgrund kommen, ohne zu stürzen? Meine Antwort ist, geh so weit weg, wie es noch geht, damit du nicht fallst. Die Frage ist nicht, wie nah darfst du kommen, wie weit, geh weg. Die Frage ist, für mich ist die, verherrlicht das Jesus. Ich liebe ihn, ich hoffe du auch. Und mein Prüfkriterium für etwas, was ich tue oder lasse, ist nicht mehr das Gesetz, sondern mein Prüfkriterium, macht es meinen Herrn groß oder schmäht es. Das ist mein Prüfkriterium. Und wenn es Jesus groß macht, dann mache ich es gerne. Wenn es nicht, dann weiß ich. Und glaubt mir, wisst ihr, wer mich daran erinnert, ob es Jesus groß macht oder nicht? Der Geist, der in uns ist. Darum ist er nicht gekommen. Um uns in die ganze Wahrheit zu halten. Wir in Christus. Okay? Schaut mal, es geht immer um Christus. Er ist das Zentrum auf dieser alten Bücher. Lese ich die Briefe, dann weiß ich, die Briefe sind geschrieben, damit ich weiß, was es bedeutet, dass ich in Christus bin. Dann will ich sie so lesen. Ich will immer suchen. Was bin ich in Christus? Eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur. Jetzt bleibt noch eins übrig, ja? Endlich zu diesem Also, das letzte Buch ist die? Also, hier Gemeinde, ich mach mal gebaut. Ja? Also, das ist ausgerichtet, ausgebildet, das ist die Gemeinde als Tempel. So, hier kommt, also, verheißen Geheimnis. Wir erfüllen. Erlöst, gegründet, ausgerichtet und gebaut. Hier, was ist dann hier? Da heißt die Vollendung. Das ist der rote Faden. Von den ersten Zeilen der Verheißung bis zu den letzten Zeilen der Erfüllung. Hier kommt es in den letzten Kapitel. Fertig. Das ist ein langer Weg bis dahin, gell? Das ist gut, wenn wir ihn auch mitgehen. Wenn Gott sich diesen Weg gemacht hat, dann sollten wir nicht abkürzen. uns entgeht einfach viel auf dieser Reise. Wir machen eine Reise, die sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und auf den Weg muss man gehen. Und wenn man aber abkürzt, hingebeamt wird, dann verliert man so viele Schätze und Sehenswürdigkeit auf dieser Reise. Man wird beraubt von der Herrlichkeit seiner Schöpfung. Wir sind da auf dem Weg. Und das ist ein Lernprozess. Das ist ein Lernweg. Ich habe angefangen. Das heißt nicht, ich bin fertig. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe noch nicht alles erkannt. Stück für Stück, Stück für Stück. Und dann wachse ich, wachse ich, wachse ich. Vollende. Das belastet. Jetzt kommt Jesus bei uns. Jesus in uns. Wir in Jesus. Und was ist dann der Offenbarung? Hä? Wir bei Jesus. Das endet. Wir auf Ewigkeit bei ihm. Ja? Also, es geht auch darum, Jesus, wir bei ihm. Also schaut mal, er bei uns und wie endet es? Wir bei ihm. Dazwischen, in uns, wir ihn, dann bei ihm. Das ist die Einteilung der Schrift. Das ist die Einteilung des Neuen Testaments. Mit dem Fokus auf Christus. Den Fokus auf ihn und was mit ihm, was hat das mit mir zu tun? Das hat was mit Gemeinde zu tun. Das hat was mit der Gemeinde zu tun. Und wenn wir also mit der Offenbarung uns beschäftigen, dann beschäftigen wir uns, und diese, das, deswegen, ich bin, das gehört, hier ist eine Herrlichkeit, ich weiß nicht, wie ich die malen soll. Also, das im Wesentlichen ein. Gehört die Offenbarung zu diesem Teil mit dazu. Es gilt genauso der Gemeinde als Ausrichtung, damit sie weiß, was auf sie wartet, damit sie die Vollendung kennt, damit sie das Ziel kennt, damit sie weiß, sie wird dann ankommen. Das ist sozusagen der Höhepunkt der Ausrichtung für die Gemeinde. Also studieren wir die Offenbarung, dann wissen wir, hier lernen wir etwas über die Vollendung aller Dinge. Ja, welcher Dinge? Jetzt kann ich spekulieren. Oder ich kann hingehen und sagen, okay, dann gehe ich mal den Weg. Und lerne den Weg, damit ich weiß, was vollendet wird. Versteht ihr, warum ich so einen Marschweg brauche? Sonst beraube ich euch viele Dinge und vor allem, dann versteht man viele Dinge nicht, weil man diese Dinge zwischendurch gar nicht kennt. Und das steht ja nicht ohne Grund am Ende von der Bibel. Ich muss nur eins hinmalen. Schatz ist oft. Das ist das Herrliche. Jetzt geht man mit mir in Matthäus Kapitel 13. Damit machen wir jetzt Pause. Durchatmen. Okay? Denken. Matthäus 13. Ab Vers 51. Oder Vers 51. Ich liebe diese Formulierung. Jesus unterweist sie in Gleichnissen über das Thema, über die Entfaltung des Reiches der Herrschaft Gottes, über des Königs. Und dann sagt er Folgendes. Habt ihr das alles verstanden? Herrlich, gell? Und? Habt ihr es kapiert? Und was sagen die? Ja, Mann. Und kurze Zeit später sagt ihr Unverständigen. voll gut. Und trotzdem liebt er sie, trotzdem erlöst er sie, trotzdem bewahrt er sie und bringt dann so. Oh. Denn er hatte sie geliebt vorher schon. Und trotz. Wie gut ist das? Und dann sagt er Folgendes. Er aber sprach zu ihnen. Darum muss jeder Schriftgelehrte, also jeder, der die Bibel auslegt, jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, das heißt, der zum lebendigen Glauben an Christus gekommen ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Darum ist jeder Lehrer des Alten Testaments einer, der aus diesem Schatz alt neu Altes und Neues, Neues und Altes. Das heißt, er hebt Neues und das habe ich ja noch nie gesehen. Und dabei ist es doch schon so alt. Dabei kennt man das doch schon so lange. Aber es wird einem neu, weil er ein Jünger des Reiches des Himmels geworden ist, weil er Dinge sehen kann, die die Irdischen nicht sehen können. Das ist die Aufgabe eines Schriftgelehrten des Neuen Testaments. Eines Schriftgelehrten, der Christus verkündigt. Aus diesem alten Schatz, der noch verschlossen ist, ihn aufzutun und neue Dinge zu erheben. Nicht neu in dem Sinne, etwas neu zu erfinden. Neu in dem Sinne, dass man es neu entdeckt. Weil es schon längst eigentlich da drin ist. Es liegt schon, es liegt. Es liegt von der Ewigkeit da drin. Das heißt, da gab es die Zeit und diese Welt noch nicht einmal. Da hat Gott das schon alles geplant und erdacht. Darf ich noch mal zum Abschluss Folgendes sagen? Wisst ihr, dass die Gemeinde kein Plan B ist? Was nicht viele lehren? Einschub. Nur nebenbei, das ist für mich sehr abwertend, dem Ratschluss Gottes gegenüber. Die Gemeinde ist nicht Plan B. Denn die Gemeinde hat sich Gott erdacht, als noch nicht mal Adam da war. Als es nicht mal die Welt da war, hat Gott den Ratschluss gefasst. Epheser Kapitel 1, Abvers 3. Gepriesen sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. In Christus, wie er uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und tadellos seien in ihm und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus in Liebe. Das heißt, Gott hat in Liebe den Ratschluss gefasst, vor grundlegender Welt, dass er uns heilig und tadellos haben will. Dass er die Gemeinde ohne Runzeln und ohne Fehler hat. Gemeinde ist Plan A von Anfang an. Und was Gott will, das geschieht. Das ist die Segen, das ist der Segen. Weil Gott es gesagt hat, wird es. Da kann der Teufel machen, was er will. Die Dämonen machen, was er will. Die Königreiche machen, was sie wollen. Die Menschen tun, was sie wollen. Sie können sich erheben und sagen, lasst uns losreißen, ihre Bande. Und der Herr, der Thron, er lacht über sie. Der Herr spottet, Psalm 2. Was, ihr wollt mich loswerden? Hab ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinen Sohn. Ihm werden sich alle Knie beugen. Und jeder wird bekennen, dass er der Herr ist. So, nach der Mittagspause machen wir weiter. Und dann werden wir diese Fäden mal ziehen. Diesen roten Faden hier, den wir dann dick machen. Den müssen wir umwickeln. Weil da gibt es viele Stränge, die da durchführen. Und jedes Mal, wenn wir durchgehen, wird er dicker, dicker, dicker. Immer roter, roter. Okay. Also ich wünsche euch eine gute Mittagspause.